Hallo und herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Bodo Klose. Ja, wir wollen uns heute nochmal auf die Spur der Propheten begeben, und zwar mit dem Thema »So spricht der Herr, die Heilsbotschaft der Propheten«. Bei den Propheten sind wir in diesem Jahr durch dieses Thema gegangen, wie sie uns Botschaften, Hilfen geben, um in Krisenzeiten zu lernen und damit gut umzugehen. Wie Gott zum Volk durch die Propheten spricht und einen Weg der Befreiung aus der Krise aufzeigen will. Und diese Reihe ist heute quasi der 12. Teil. Wir hatten begonnen mit Mose, hatten wir 3 Folgen. Elia waren 3 Folgen, also die großen Propheten des Alten Testaments, aber dann auch Elisha. Und wir hatten im August dann auch weibliche Prophetinnen, Miriam und andere. Im September waren es dann die kleineren Propheten, Zacharia und Haggai. Im Oktober Jeremia, im November den Jesaja als Vorbereitung auf den Advent. Und heute abschließend geht es um Johannes den Täufer. Durch diese Reihe über die Heilsbotschaft der Propheten hat uns geführt Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Und ich begrüße Sie jetzt aus Augsburg. Grüß Gott, Schwester Petra.
Ja, grüß Gott, lieber Herr Klose, und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Abschlusssendung unserer Reihe an jede Hörerin und jeden Hörer.
Schwester Petra, schon mal vielen Dank für diese ganze Reihe in diesem Jahr. Jetzt geht es um den Johannes den Täufer. Ich dachte irgendwie so beim Gefühl, Propheten, die gehören doch eigentlich ins Alte Testament. Wieso Johannes der Täufer?
Das Spannende jetzt in der Vorbereitung dieser Schlusssendung war für mich faszinierend zu entdecken, dass eben das letzte Buch des Alten Testamentes, der kleine Prophet Malachi, ja nochmal auf die großen Mose und Elia hinweist und ein anderer erwartet wird. Und wenn wir dann die ersten Seiten des Neuen Testamentes aufschlagen bei Matthäus, das erste Evangelium, wird eben nach der Kindheitsgeschichte Jesu sofort Johannes der Täufer und sein öffentliches Auftreten, seine Bußpredigt uns vor Augen gestellt. Und Johannes der Täufer gilt ja auch als der letzte große Prophet des Alten Testamentes, der an der Schwelle steht zum Neuen und eigentlich er derjenige ist, der als einziger der Propheten den verheißenen Messias, also Jesus, persönlich gesehen hat und ihm begegnet ist.
Und sogar mit ihm verwandt war.
Auch das noch.
Okay, ich bin gespannt, was Sie uns erzählen über Johannes den Täufer. Johannes ist mein zweiter Vorname, von daher bin ich auch da nochmal besonders gespannt, was Sie uns über diesen starken Propheten, der Jesus direkt vorausgegangen ist, erzählen werden. Schwester Petra, bitte.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, so möchte ich Sie nennen, aber auch alle, die vielleicht spontan oder das erste Mal zugeschaltet haben. Wir wollen beginnen gerne mit einem kurzen Gebet, dass wir einfach unsere geistlichen Sinne, die jeder Mensch hat, Herz, Ohr, öffnen, um einfach auch dieses lebendige Wort Gottes, das ja durch die Propheten zu uns spricht, dass wir das auch aufnehmen, wahrnehmen, hören können, ja, dass es uns bewegen darf. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dich uns, den Menschen, durch die Heilsgeschichte als ein lebendiger Gott geoffenbart hast. Immer wieder hast du von Beginn an zu Menschen gesprochen, zu Männern und Frauen, um zu zeigen, wer du bist. Du hast auch Männer und Frauen immer wieder gerufen, dein Wort anderen zu verkünden. Und so bitten wir dich jetzt im Namen Jesu, lass uns auch selber offen werden, dass wir die Türe und die Tore unseres Herzens öffnen, für das, was du uns in dieser Sendung vielleicht zeigen willst, was wir von Johannes dem Täufer lernen, entdecken, ja, dass wir uns von ihm anspornen lassen. Dazu segne uns für diese Sendung und auch die Technik, uns alle, du, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Stimmen wir uns ein, vielleicht mit dem ersten Lied, und öffnen dabei die Tore unseres Herzens zu dieser Sendung im Advent, dass wir wirklich auch Johannes dem Täufer, der eine ganz adventliche Gestalt ist, in dieser Sendung auch begegnen können. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, Wir sind 12 Monate lang zusammen eine Entdeckungsreise durch das Alte Testament gegangen, seit Januar dieses Jahres, um die Heilsbotschaft der Propheten Gottes zu entdecken lernen. Exemplarisch haben wir einige ausgewählt. Und es ist für mich auch immer faszinierend, während dieser Zeit zu entdecken, wie das Wort Gottes aus dem Alten Testament auch heute lebendig wird und uns auch führt durch diese Sendungen. Wenn Sie eine Heilige Schrift zu Hause haben und die aufschlagen und genau die letzte Seite des Alten Testamentes aufschlagen, wo die letzten Worte uns übermittelt werden, da können wir erstaunlicherweise Folgendes entdecken und lesen. Die letzten Verse sind aus dem kleinen Prophetenbuch Maleachi im Alten Testament. Und da heißt es am Schluss die letzten Worte: Gedenkt der Weisung meines Knechtes Mose. Am Horeb habe ich ihm Gesetze und Rechtsentscheide übergeben, die für ganz Israel gelten. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann. Liebe Schwestern und Brüder, das sind die letzten Worte, die wir lesen im letzten Buch des Alten Testamentes. Und ich fand es faszinierend, in der Vorbereitung auf die heutige Sendung da auch wahrzunehmen, wie wichtig diese beiden großen Propheten Mose und Elia für das Volk Gottes, das Volk Israel bis heute sind und waren, sodass sie in ihrer Heiligen Schrift, die ja mit diesem letzten Buch des Propheten Maleachi endet, eben nochmal hingewiesen werden, wer Mose und wer Elia ist. Und wir haben uns ja ausführlich in den ersten Sendungen, mit 3 Sendungen, mit Mose beschäftigt und mit Elia. Und dieser Prophet Maleachi, es ist auch interessant, was ist denn die Heilsbotschaft, die uns zu Herzen gehen soll? Das erste Wort Gottes aus dem Prophetenbuch Maleachi, das er durch den Maleachi zu uns sprechen will, lautet ganz schlicht und einfach: Ich liebe euch, spricht der Herr. Ich glaube, das ist die Grundbotschaft, die Heilsbotschaft, dass wir Christen, die wir auch hervorgehen ja aus dem Volk Israel und dessen Geschichte, einen lebendigen Gott haben, der zu ihnen, zu mir, zum ganzen Volk Gottes spricht: Ich liebe euch. Und wir haben durch die Sendungen gesehen, dass die Männer und Frauen des Volkes Israel durch die Jahrhunderte immer wieder von dieser Zusage Gottes, ich liebe euch, abgefallen sind, ihr nicht vertraut haben, ihr nicht geglaubt haben. Sie haben sich immer wieder anderen Götzen und Gottheiten der Nachbarvölker zugewandt und haben sich dabei mehr Heil, mehr Hoffnung, mehr Hilfe erhofft. Aber es gibt nur diesen einen lebendigen Gott, der sich in Mose am brennenden Dornbusch als dieser Ich bin da, Jahwe ist sein Name, offenbart hat. Ich bin da für dich, wenn du dein Herz öffnest, und ich liebe euch. Das ist die Grundbotschaft, denke ich, dieses lebendigen Gottes, das auch versucht hat, Elia und die anderen Propheten zu verkünden. Und es zieht sich so durch die Schriften des Alten Testamentes hindurch, dass das Volk Gottes Elia, den Propheten, wieder erwartet hat, dass er am Ende der Zeiten, dass er wiederkommt, weil er ja in den Himmel entrückt worden ist. In diesem letzten Buch des Alten Testamentes heißt es zu Beginn des 3. Kapitels: Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, es wird auf einen Boten verwiesen in diesem letzten Buch des Alten Testamentes, auf einen Boten, der den Messias ankündigt. Und doch sagt Gott in diesem letzten Buch des Alten Testamentes zum damaligen Volk durch den Propheten Malachi, aber vielleicht auch zu uns heute, die wir zuhören: Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich euch zu, spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir. Das, glaube ich, die Kernbotschaft auch immer wieder der Propheten und Prophetinnen durch die Zeit hindurch, dass sie die Menschen ihrer Zeit, aber auch uns heute, zur Umkehr aufrufen wollen. Wenn Sie ein aufmerksamer Hörer der Sendungen des heutigen Tages waren und auch die Liturgie mitgefeiert haben, dann haben Sie heute bei der Mitfeier der Heiligen Messe auch Worte aus dem Propheten Jesaja gehört, aus diesem Trostbuch, das wir auch in der letzten Sendung angeschaut haben. Und da heißt es heute, in diesem lebendigen Wort Gottes, das zu uns sprechen will: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Denn eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Und diese Prophetenworte aus dem Propheten Jesaja, die wir heute in der Liturgie hören, sie sind die Worte, die auch Johannes der Täufer auf sich bezieht, 700 Jahre später. Er lebte ja auch zur Zeit Jesu. Und es ist eine Zeit zwischen dem Propheten Malachi und Johannes des Täufers, seines öffentlichen Auftretens, von mehr als über 400 Jahren. Nach Malachi haben die Propheten scheinbar geschwiegen im Land Israel. Sie sind nicht mehr öffentlich aufgetreten. Das Volk bis zur Geburt Johannes des Täufers und der Geburt Jesu Christi war vielen Besetzungen, Eroberungen, Belagerungen ausgesetzt der Fremdvölker, der großen Völker seiner Zeit. Und immer wieder sind die Menschen von diesem lebendigen Gott, der sagt: Ich liebe euch, weggelaufen, abgefallen, haben sich anderen Dingen zugewandt und haben das Gesetz Gottes vergessen, ja sogar verloren, und haben anderweitig versucht, ihr Leben zu gestalten. Was hat das nun mit uns zu tun? Wenn wir die ersten Seiten des Neuen Testamentes aufschlagen, das Matthäusevangelium, dann können wir im dritten Kapitel eben auf Johannes den Täufer stoßen. In jenen Tagen, heißt es da, trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Bevor wir weiter auf Johannes schauen, möchte ich uns einladen, dass wir mit dem nächsten Lied, dass auch diese Umkehr, diese Einladung, dem Herrn den Weg zu bereiten, uns einstimmen, um zu entdecken, um aufmerksam zu werden: Was will der lebendige Gott uns durch diesen Johannes den Täufer, diesen großen Propheten, der uns Jesus gezeigt hat, der Jesus getauft hat, was will Gott uns heute dadurch sagen? Stimmen wir uns ein mit dem nächsten Lied.
Radio Horeb, Leben mit Gott, heute unser Thema in der Spiritualität: So spricht der Herr, die Heilsbotschaft der Propheten. Durch unsere Sendung führt Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Und heute geht es im Abschluss dieser Reihe über die Propheten um Johannes den Täufer als dem letzten Propheten, der dann direkt Jesus angekündigt hat. Und ja, Schwester Petra, ich bitte Sie, Ihren Vortrag fortzusetzen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, In dieser Adventszeit sind wir auch liturgisch eingetreten in das Lesejahr der liturgischen Lesungen, die am Sonntag uns vor allem immer aus dem Evangelium nach Lukas berichten. Und Lukas ist der Evangelist, der von Anfang an allem nachgeht, um alles genau uns zu übermitteln. Und am Anfang seines Evangeliums fängt er eben nicht mit Jesus an, wie Matthäus mit der Kindheitsgeschichte, sondern er fängt mit Johannes dem Täufer an. Da schreibt er in den ersten Versen, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Nach diesen einleitenden Worten im Lukas-Evangelium richtet der Evangelist Lukas nun unseren Blick und seinen Blick auf Johannes den Täufer, und zwar auf die Verheißung seiner Geburt. Wenn wir uns an Mose erinnern, an die ersten Sendungen, da wird ja auch berichtet im Buch Exodus über die Geburt des Mose und seine Kindheit. Und in den anderen Prophetenbüchern wurde auch immer wieder über die Berufungsgeschichte der einzelnen Propheten kurz etwas dargestellt. Hier möchte ich uns einladen, weil es doch ganz interessant und wichtig ist, wirklich auf die Verheißung und die Geburt Johannes des Täufers zu schauen, weil sie ja auch die Texte unseren liturgischen Alltag prägen. Johannes der Täufer wird in eine Priesterfamilie hineingeboren. Vielleicht ist uns das gar nicht bewusst. Und im Alten Testament waren die Priester von Geburt an Priester, je nachdem, in welcher Familie sie geboren wurden. Und so heißt es im Lukas-Evangelium ab dem Vers 5 im ersten Kapitel wie folgt die Geschehnisse. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Also beide, Vater und Mutter, Elisabeth und Zacharias, stammen beide aus Priesterfamilien. Beide, so heißt es weiter, lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde wie nach der Priesterordnung üblich das Los geworfen. Und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Worte, diese Verse so hören, da hören wir eben auch Worte aus dem Prophetenbuch Malachi, die vorhin angeklungen sind. Und dieser Johannes der Täufer, er ist erfüllt mit der Kraft des Elia, des großen Propheten des Alten Testamentes, der immer wieder in den Schriften vorkommt. Was auch interessant ist, wenn ein Engel Gottes einem Menschen begegnet, so wie hier der Engel Gabriel dem Zacharias, erschrecken die Menschen im ersten Moment. Und vielleicht kennen sie ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben. Wenn etwas Außergewöhnliches mir widerfährt, erschrecken wir zuerst, bevor wir im Nachhinein ins Staunen kommen. Weiter berichtet uns Lukas, Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Soweit die Beschreibung der Verheißung der Geburt Johannes des Täufers, dieses großen Propheten. Was mich persönlich immer wieder auch anspricht und anrührt, liebe Zuhörer, ist, dass hier schon ganz oft vom Heiligen Geist die Rede ist. Schon im Mutterleib, heißt es, wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Ja, viele berufenen Propheten sind im Mutterleib schon vom Geist Gottes erfüllt. Ein zweiter Schritt möchte ich gerne mit Ihnen gehen. Elisabeth und Zacharias, sie leben ja im Bergland von Judäa, nicht weit von Jerusalem entfernt, sodass er auch seinen Dienst als Priester im Tempel verrichten kann. Und wenn Sie schon mal eine Pilgerreise ins Heilige Land gemacht haben und diesen Ort aufsuchen, En Karem, wo die Geburtskirche Johannes des Täufers heute zu besuchen ist, da finden wir ja auch dann an wunderschönen gemalten Tafeln überliefert, das sogenannte Magnificat, den Lobpreis Mariens, diesen Lobgesang, den die Gottesmutter Maria bei ihrem Besuch ihrer Base Elisabeth gesungen und gebetet hat. Aber wir finden dort auch den Lobgesang des Zacharias nach der Geburt des Johannes, der heute tagtäglich bei der Laudes als Benediktus gebetet und gesungen wird. Und an diesen Ort möchte ich Sie kurz einladen, denn das ist schon der Moment, wo Johannes der Täufer bereits im Mutterschoß dem Messias, dem Heiland, der ebenfalls im Mutterschoß ist, bei Maria und Elisabeth bei dieser Begegnung, dass diese beiden Babys sich schon begegnen und auch da wieder der Heilige Geist schwer am Wirken ist. Denn da heißt es bei Lukas 1,30 folgende, nach der Verkündigung der Geburt Jesu Christi in Nazareth bei Maria. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Also Johannes beginnt zum Hüpfen, als er hört, Maria kommt. Und er nimmt schon wahr, weil er vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist erfüllt ist als Baby, das noch nicht geboren ist, dass hier in der Nähe jemand kommt, der auch ein Heiliger ist. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als andere Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Bei dieser Begegnung der zwei Frauen, aber auch dieser zwei Kinder unter dem Herzen ihrer Mütter im Mutterschoß, Johannes und Jesus begegnen sich schon vor ihrer jeweiligen Geburt, ist das Wirken des Heiligen Geistes sichtbar und spürbar. Ja, da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freude da. Das Kind hüpfte vor Freude im Leib der Elisabeth. Und ich möchte uns einladen, ich glaube, das ist eine der Heilsbotschaften, wenn wir auf das Evangelium von uns Christen schauen, dass Gott uns im Heiligen Geist zur Freude führen will. Und wie wichtig es ist, dass Kinder wirklich das Licht der Welt erleben dürfen. Die aktuelle Diskussion, Abtreibung bis kurz vor der Geburt, ist ja grauenhaft, wenn wir allein diese Begegnung von Maria und Elisabeth anschauen, wo Kinder, die noch nicht geboren sind, aber doch schon lebendig sind, wahrnehmen, was draußen um sie herum geschieht. Stellen wir uns mal die dramatische Szene vor. Maria und Elisabeth hätten Johannes und Jesus kurz vor der Geburt vielleicht noch umgebracht und abgetrieben. Die Heilsgeschichte wäre anders verlaufen, vielleicht in eine Katastrophe. Das, was momentan bei uns geschieht, ist wirklich sorgsam zu beachten und aufmerksam zu werden. Das Leib der Kinder im Mutterschoß ihrer Eltern ist heilig, weil diese Menschen schon mit Heiligem Geist erfüllt sind. Wie viele Berufene, die wir vielleicht dringend in unserer Welt bräuchten, werden durch diese grausame Tat der Abtreibung umgebracht und können nicht auftreten in unserer Zeit, weil sie nicht das Leben, das Licht der Welt erfahren dürfen. Ich möchte uns einladen, beim nächsten Lied, wenn wir auf diese Tochter Zion schauen, was bedeutet mir das Leben eines Kindes im Schoß seiner Mutter? Bin ich bereit, mich für den Lebensschutz einzusetzen? Lasse ich mich vom Heiligen Geist erfüllen und ergreifen, um hier wirklich auch für den Schutz des Lebens, gerade in unserer Zeit, der Herausforderung mit der neuen Bundesregierung einzutreten? Bitten wir Gott um diese Kraft, bitten wir um die Freude des Heiligen Geistes, um wirklich auch die Wahrheit zu erkennen.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Unser Thema heute, So spricht der Herr, die Heilsbotschaft der Propheten. Heute der 12. Teil, als letzten der Propheten in diesem Jahr, stellen wir Ihnen Johannes den Täufer vor. Er gilt als die Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Und unsere Referentin ist Schwester Petra Grünert. Sie hat uns die Brücke schon dargestellt vom Alten Testament her, wie auf Jesus angekündigt wurde durch die Propheten, auch gerade durch den Propheten Elia. Und Johannes der Täufer gilt ja auch nach Worten von Jesu als der Elia, der wiederkommen soll. Und so ist er nun auch derjenige, der für uns im Advent auch sehr wichtig wird, weil er im Advent Jesus ankündigt. Und da waren wir gerade stehen geblieben. Und Schwester Petra, ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Maria, die Gottesmutter, ist zu Besuch bei ihrer Base Elisabeth und es begegnen sich die beiden schwangeren Frauen. Und die jüngere Maria, sie begleitet die kommenden Wochen und Monate ihre Cousine Elisabeth bis zur Geburt. Das können wir annehmen. Denn es heißt, Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Wahrscheinlich nach der Geburt Johannes des Täufers. Auch Lukas berichtet weiter von diesem Moment der Geburt, wie wichtig doch die Geburt eines Menschen ist und wie wichtig auch die Namensgebung eines Menschen ist. Wenn wir diese Geschichte, diesen Bericht von Lukas jetzt hören, möchte ich Sie einladen, vielleicht sich auch an die Erzählungen Ihrer Eltern zu erinnern, wie es denn um Ihre persönliche Geburt damals gewesen ist und wie es zu Ihrer Namensgebung gab. Denn der Name ist oft Programm. Das können wir auch in unserem Leben rückblickend heute oft entdecken, dass den Namen, den wir tragen, etwas mit unserer persönlichen Berufung, mit unserem Lebensauftrag zu tun hat. Wie war es bei Johannes dem Täufer? Wie kam dieses Kind von Elisabeth und Zacharias zu seinem Namen? Da heißt es weiter im ersten Kapitel ab den Versen 57 bei Lukas. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Zacharias macht die Erfahrung, dass er nach 9 Monaten wieder sprechen kann. Nach dieser Erfahrung im Tempel mit Gabriel ist er stumm geworden. Jetzt mit der Geburt und der Namensgebung seines Sohnes löst sich die Fessel in seinem Mund wieder und er kann reden. Und das Erste, was er tut, er spricht den Lobpreis Gottes aus. Er preist Gott und er ist es ja gewohnt, als Priester zu beten und Gott den Lobpreis darzubringen. Und es heißt weiter, und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken. Und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Auch hier ein Anklang, wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden, wie auch der Priester Zacharias oder wie auch wir vielleicht in unserem Alltag, dann kann Gott durch uns auch heute prophetisch reden oder in den Lobpreis hineinführen. Er redet prophetisch in seinem Lobpreis, in dem sogenannten Lobgesang des Benediktus, das wir im Stundengebet täglich bei der Laudes beten und singen. Und da wird auf die Berufung des Johannes hingewiesen. Ich möchte nur die letzten Verse aus dem Benediktus uns zu Gehör bringen. Da heißt es, und du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese letzten Verse aus dem täglichen Gebet in der Laudes, da können wir aufmerksam aufhorchen. Denn da heißt es, um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Was erleben wir momentan in unserem Land, in unserer Gesellschaft? Viel Wut, viel Aggression, viel Anschuldigungen. Ja, wir erleben auch den Schatten des Todes durch die Herausforderung der Pandemie, aber auch durch Gewalt und andere Taten, wo Menschen wirklich vom Leben zum Tod kommen. Sei es vom Beginn des Lebens durch Abtreibung, sei es am Ende des Lebens durch den assistierten Suizid oder aber auch durch diese Krankheit von Corona. Aber es gibt ja noch 1000 andere Krankheiten, die uns zu Ende führen des Lebens. Wir leben und erleben alle den Schatten des Todes ganz konkret zurzeit in unserem Alltag. Und viele von uns fühlen sich wirklich, wir sitzen anscheinend gerade in der Finsternis. Zacharias, der Vater von Johannes, er weist hin, dass Johannes ein Kind sein wird, der später zum Prophet des Höchsten wird, um ihn den Weg zu bereiten. Auch hier hören wir wieder den Anklang an die Propheten des Alten Testamentes, an Maleachi, an Jesaja. Johannes, er bereitet dem Heiland, Retter und Erlöser Jesus den Weg. Da heißt es zu Ende des ersten Kapitels, das Kind, also Johannes, wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Als Johannes ein Heranwachsender war, ein junger Mann, da zog er sich in die Wüste zurück, um dort in der Einsamkeit und Stille besser Gottes Wort wahrnehmen zu können, um sich zu rüsten. Vielleicht ist aber auch die Wüste ein Bild dafür, dass er auch seine Zeit erlebt, die Mitmenschen seiner Zeit, dass er in einer Zeit der Wüste auch des Glaubens gelebt hat. Sein Land war besetzt von den Römern, es wurden verschiedene römische Gottheiten verehrt, das Volk Israel wurde unterdrückt von den Römern. Johannes als junger Mann musste diese Erfahrungen machen, dass Männer und Frauen seines Landes, seines Volkes von den Römern unterdrückt wurden. Er zog sich in die Wüste zurück, um sich vom Geist Gottes führen zu lassen, um sich von Gott vorbereiten zu lassen. Und es dauerte gut 30 Jahre, bis er so alt war, dass Gott ihn dann sendet, um Jesus den Weg zu bereiten. Bevor wir da noch kurz drauf schauen, möchte ich uns einladen, dass wir uns einstimmen, noch einmal mit einem Lied auf dieses öffentliche Auftreten Johannes des Täufers mit seiner Bußpredigt und der Begegnung mit Jesus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, von diesem Auftreten Johannes des Täufers haben wir jetzt am zweiten Adventssonntag die Schilderung aus dem Lukas-Evangelium gehört. So möchte ich uns jetzt kurz einfach die Worte aus dem dritten Kapitel bei Matthäus zu Gehör bringen, um auf diesen erwachsenen Johannes zu schauen, wie er sein öffentliches Wirken beginnt. Da heißt es im dritten Kapitel, in jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Kehrt um, denkt um, ist der Aufruf Johannes des Täufers in seiner Zeit, wo das Land von den Römern besetzt ist, wo aber viele seiner Zeitgenossen auch diese Sehnsucht Gottes, kehrt um zu mir, ich liebe euch, mein Volk, vergessen haben. Er rüttelt die Männer und Frauen seiner Zeit auf, zu Gott zurückzukehren. Zu einem Gott, der sagt, ich liebe euch. Seine Gebote wieder aufzunehmen, nach den Geboten Gottes, dem Gesetz Mose wieder zu leben. Denn dieses Gesetz, das Gott durch den Propheten Mose gegeben hat, es sollte ja die Menschen auf dem Weg des Lebens führen, das Leben gelingt, dass ein Miteinander gelingt, dass auch die rechte Beziehung zum lebendigen Gott gestaltet werden kann und gelingen kann. Johannes der Täufer ruft auf, kehrt um. Das möchte er uns auch heute sagen. Kehrt um. Und ich lade Sie ein, wirklich nachzudenken, wo muss ich denn in diesen Tagen des Advents, in diesen Tagen dieser Pandemie umdenken lernen und zu schauen, was ist denn wirklich momentan das Wichtigste und das Wesentlichste für mich in meinem Leben, in meinem Alltag? Was hat wirklich Ewigkeitswert, wo vieles erschüttert wird durch die Herausforderungen der Pandemie und die ein oder anderen Einschränkungen? Das Ganze kann ja auch positiv uns eine Hilfe sein, umzudenken, umzukehren, um sich wieder Zeit zu nehmen für die Begegnung mit Gott, ihn vielleicht beginnen zu suchen durch das persönliche Lesen im Evangelium, in den Schriften der Bibel. Wo muss ich umkehren, dass mein Leben einen Ewigkeitswert, einen Ewigkeitsbezug bekommt? Wir leben nicht nur hier in dieser Welt. Johannes der Täufer, er ruft uns auf, wie damals umzukehren. Und im ersten Kapitel im Johannesevangelium wird davon auch berichtet. Da heißt es, dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Johannes antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie fragten, Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Johannes ist nicht der Messias, dazu bekennt er sich, aber er sagt, nach mir kommt der Messias und er ist schon da, ist mitten unter euch da. Und dann kommt der Messias auf ihn zu. Am Tag darauf sah Jesus auf dich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taufe und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wen er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Johannes der Täufer, er bezeugt am Jordan den Menschen, die um ihn stehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Messias ist, der Heiland, Retter und Erlöser, ja, dieses Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Sünde der Welt, was ist das? Alles, was uns von Gott trennt. Und ich glaube, in diesen Tagen des Advents, in diesen Bedrohungen, wird uns bewusst, dass unser Leben plötzlich endlich ist. Dass das Tabu, den Tod und Krankheit aus unserem Alltag zu verdrängen, durch diese Corona-Pandemie uns ganz nah an die Haustür gekommen ist, wenn nicht sogar in unsere Häuser, dass liebe Menschen vielleicht schon gestorben sind. Wir leben hier nicht ewig auf dieser Erde. Wir haben eine Berufung für die Ewigkeit. Wir haben eine Berufung, in die Beziehung mit Gott einzutreten und mit ihm zu leben. Und diesen Weg, den zeigt uns Jesus. Jesus geht nach seiner Taufe in die Wüste, um sich 40 Tage vorzubereiten, ähnlich wie Johannes der Täufer, der vorher lange Zeit in der Wüste war. Doch als Jesus zurückkommt aus der Wüste, tritt auch er öffentlich auf. Da heißt es, als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth und Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkeln saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus greift den gleichen Aufruf auf, den Johannes der Täufer Wochen vorher den Menschen zugerufen hat: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Denkt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wo müssen wir in diesen Tagen, liebe Schwestern und Brüder, umdenken, wenn wir gerade nicht das Himmelreich spüren? Es gilt persönlich, sich zu besinnen, persönlich innezuhalten, um zu schauen, bin ich nicht auf einem falschen Weg geführt worden? Vielleicht auch durch den Zeitgeist der letzten Jahre. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auf das Fest der Geburt Jesu, des Erlösers. Er wird wiederkommen am Ende der Zeiten. Das bedeutet Advent. Jesus kommt zurück. Aber es gilt heute umzukehren, umzudenken. Diesen Aufruf Johannes des Täufers: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, anzunehmen. Jesus ist der endgültige Prophet des Vaters, der uns seine Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit verkündet hat. Und auch Jesus sagt in seinem öffentlichen Auftreten diese ersten Worte: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Liebe Zuhörer und Zuhörer, am Ende dieser Sendung, am Ende unserer Reihe, die Heilsbotschaft der Propheten entdecken, möchte ich uns einladen, wirklich mit der Hand, mit der Bibel in der Hand, mit der Heiligen Schrift zu entdecken, was der Herr uns sagen will. Ich liebe euch, kehrt um zu mir. Es ist höchste Zeit, Gott wieder in den Mittelpunkt unseres Alltags zu stellen und mit ihm zusammen gegen diese Pandemie, gegen diese Krankheit, gegen die Mächte der Finsternis anzugehen. Dazu wünsche ich uns den Heiligen Geist, den er allen Männern und Frauen seit der Taufe und Firmung immer wieder neu schenkt. Lassen wir uns vom Geist Gottes, von seiner Liebe, von seinem Licht, von seiner Hoffnung, vor allem vom lebendigen Wort, das er uns zusprechen will, führen in diesen Tagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für diese gemeinsame Entdeckungsreise durch die Geschichte der Heilspropheten in diesem Jahr.
Vielen Dank, Schwester Petra Grünert. Und ja, es waren jetzt 12 Folgen. Wenn Sie die gerne nachhören möchten, dann können Sie es gerne auf unserer Homepage tun, horeb.org. In der Mediathek unter Spiritualität haben wir für Sie diese Reihe So spricht der Herr, die Heilsbotschaft der Propheten, nochmal zum Nachhören aufbereitet. Sie können Sie auch diese Folge von heute, auch morgen früh um 5 Uhr nochmal nachhören. Das Ganze auch auf dem Smartphone, im Podcast auf dem Smartphone, wenn Sie das da lieber hören möchten. Viele Möglichkeiten, das nachzuhören oder auch eine CD zu bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 08328 921 120. 08328 921 120. Schwester Petra, vielen Dank für diese Reihe, für dieses Jahr wieder, in das Sie uns so lebendig durchgeführt haben und mit Tiefgang, mit spirituellem Tiefgang. Vielen, vielen Dank. Und ich darf Sie fragen, nächstes Jahr kommt ein neues Thema.
Ja, wir haben ein neues Thema ins Auge gefasst. Wir sind ja noch nicht heraus aus den Herausforderungen der aktuellen Krise und Zeit. Und ich möchte uns einladen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen, um einfach auch die Kraft der Psalmen zu entdecken, des Psalmengebetes, das wir ja auch immer im Radio Horeb in den verschiedenen Tagzeiten Laudes, Mittagshore, Vesper oder Komplett hören, um zu kennenzulernen, einige exemplarische Psalmen, wo wir einfach auch die Heilskraft, eine Kraft im Gebet der Psalmen entdecken, und vielleicht ist das ein oder andere Wort eines Psalmes für Sie eine Hilfe, durch die kommende Zeit dieser weltweiten Krise zu starten.
Sie nehmen uns wieder mit in die Heilige Schrift. Wir haben jetzt dieses Jahr die Propheten gehört, nächstes Jahr die Psalmen, immer auch mit diesem Fokus, wo stecken Heilsbotschaften drin für diese heutige Zeit. Vielen Dank, Schwester Petra. Das war die Spiritualität von heute. Mein Name ist Bodo Klose und ich wünsche Ihnen noch bewusst auch eine gesegnete Adventszeit mit diesem Gedanken, ja, dass es sich lohnt, umzukehren. Bleiben Sie in diesem Gedanken hoffnungsvoll und zuversichtlich.